Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Fromm und Frei. Ich bin Schotti, wir sind heute in Buchenau, dort in der sogenannten Teestube.
Ein absolutes Fresh X-Projekt.
Teestube. Genau. Ja, liebe Grüße an die CVM-Hochschule mit Fresh X, nennt doch alles Teestube, was ihr macht. Ich bin heute hier mit zwei Filmrezensenten, Christian Hilk und Dennis Wert. Die haben sich schon vor einigen Wochen den bald rauskommenden Film Die Hütte angeguckt und wollen darüber heute gern mit uns reden.
Da könnte man ja fragen, wie können wir uns einen Film angucken, der bald erst rauskommt?
Genau, richtig.
Da gibt es eigentlich nur, also es gibt natürlich eine illegale Möglichkeit, aber es gibt eigentlich nur zwei legale Möglichkeiten. Ja. Die erste ist, wir haben eine Zeitmaschine. Mhm. Die zweite ist, wir waren bei einer Pressevorführung.
Das stimmt. Das ist echt extrem cool. Wir sind ja erst mit ein paar Folgen online gegangen und schon sind wir quasi Journalisten.
Im Olymp.
Ja, ja. Und ihr durftet zu einer Pressevorführung. Wie war das denn?
Ja, Montagmorgen, Rosenmontag war das.
Rosenmontag, ne? Ja.
War das, oder? Der war Rosenmontag, ja.
Hille war völlig verkatert, das alte Karnevalstier. Und dann sind wir im Auto nach Frankfurt gefahren.
Und Montagmorgen 10 Uhr, ne? Ja. Und ich muss sagen, als ich mich Montagmorgen von meiner Frau verabschiedet habe, um ins Kino zu fahren, und habe gesagt, ich gehe jetzt arbeiten, da musste ich selbst ein bisschen lachen.
Ja, aber es war schön. Also wir haben erst ein bisschen Probleme gehabt, das Kino zu finden, aber dann waren wir drin irgendwann und haben uns gefragt, wo die anderen Menschen sind. Und mussten dann tatsächlich unsere Handys abgeben, damit wir nicht filmen können. Es war ein bisschen schade, jetzt können wir euch keine Bilder zeigen.
Aber Audioausschnitte.
Aber Audioausschnitte kriegen wir geliefert, das ist gut. Und dann sind wir quasi nochmal kurz gefilzt worden von Männern in Schwarz. Und dann saßen wir im Kino und es waren bestimmt 7 Leute da mit uns.
Ja.
Ja. Okay, das war quasi die versammelte Presse Deutschlands, oder?
Ja, vermutlich.
Vermutlich. Und wie war das, sich da mit 5 anderen Leuten einen Film anzugucken, wo man weiß, der kommt bald erst ins Kino und wir dürfen ihn heute schon sehen?
Ja, die erste Überraschung war, der Film war auf Englisch.
Oh ja.
Oh, okay.
Wäre jetzt bei einem dialoglastigen Film ein Problem gewesen, aber bei so einem Ballerfilm natürlich ist das kein Problem.
Genau, stimmt, da geht's ja. Nur eigentlich, ja, die machen ja eigentlich nur Spaß die ganze Zeit und so.
Ja.
Genau. Und lassen Essen runterfallen und so, von daher.
Das stimmt.
Ja. Nee, genau.
Um was geht's in dem Film?
Um was geht's in dem Film? Genau, das wollte ich eigentlich fragen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das Buch Die Hütte schon gelesen, ist schon vor zehn Jahren ungefähr, 10, 11 Jahren rausgekommen.
2011, oder?
Nee. Guck doch mal rein.
Wir haben sogar ein Exemplar hier liegen. Ich glaube, das ist immer, war beim letzten Mal auch so, dass ich behauptet habe, 2011.
Dritte, also original 2007.
Aha.
Dritte Auflage 2009. Ich habe die dritte Auflage schon von 2009.
Genau.
Ehrlich? Ich wollte nämlich gerade sagen, 2009 habe ich es nämlich zum ersten Mal gelesen.
22 Millionen verkaufte Exemplare, also ein wirklicher...
Es war klar, dass Hollywood da was draus machen würde.
Ja.
Aber wer das Buch noch nicht kennt, beschreibt noch mal kurz, worum es geht. Also in dem Buch und in dem Film natürlich.
Das kann Dennis machen. Ich glaube, er kann besser Englisch als ich.
Ja, ich glaube auch.
Und außerdem habe ich gerade einen Keks, den ich essen möchte.
Genau. Also es geht um einen Mann. Mac heißt er, der mit seiner Familie, ohne seine Frau, mit seinen 3 Kindern einen wunderschönen Campingtrip macht. Und auf diesem Campingtrip wird seine jüngste Tochter entführt und die wird auch nicht mehr wiedergefunden. Es stellt sich dann raus, dass ein Serienkiller sie entführt hat und letztlich endet zum Glück nicht der Film, aber die Suche in einer Hütte, wo nur noch ihre Kleidung und Blut auf dem Boden gefunden wird. Und es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass sie tot ist. Das verändert natürlich sein Weltbild. Er war immer frommer und freier und braver Christ. Und
hat unseren Podcast gehört.
Hat unseren Podcast gehört, genau. Und war auch immer schön in der Kirche. Also wird so eine schöne amerikanische Frömmigkeit da auch gezeigt. Und danach verändert sich das natürlich völlig, weil er sich fragt, wie kann Gott das zulassen, dass mein Kind entführt wird, dass es ermordet wird. Und dann begibt er sich, hat er eines Tages auf einmal einen Brief in seinem Briefkasten, wo der von Gott unterzeichnet wird. Papa steht da drunter, so nennt er sonst, hat er früher immer Gott so genannt. Und er lädt ihn ein, in diese Hütte zu kommen, die Beweisstücke seiner Tochter noch gefunden wurden. Also macht er sich schweren Herzens tatsächlich auf und bewaffnet sich auch, weil er nicht weiß, ist das jetzt ein dummer Scherz von seinem Nachbarn oder ist das vielleicht von dem Killer. Und taucht in der Hütte auf und findet dort aber nichts und zerschlägt da alles Mögliche natürlich wieder vor Wut, weil das alles wieder hochkommt. Und schließlich verändert sich aber alles, als er die Hütte verlassen will und eigentlich wieder zum Auto geht, kommt ihm jemand entgegen mit Holz, der ihn einlädt mitzukommen. Und es stellt sich raus, dass das Jesus ist. Und er geht diesem Mann hinterher und auf einmal verändert sich die ganze Landschaft und sie erleben ein faszinierendes Wochenende in einer Hütte mit Gott, Papa, der von einer afrikanischen Mami gespielt wird. Jesus sieht mehr aus wie ein arabischer Bombenleger, also auch ein schönes Bild. Der Heilige Geist ist natürlich auch da als Sarayu und sieht asiatisch aus. Und die gehen mit Mac zusammen einen Weg, um das aufzuarbeiten, was da passiert ist. Und ich finde den unheimlich bewegend und seelsorgerlich auch ganz toll. Und er befasst sich eben ganz stark mit der Frage, wie kann Gott Leid zulassen?
Du bist der allmächtige Gott, nicht wahr? Du weißt alles. Du bist überall, zu jeder Zeit. Und du hast grenzenlose Macht. Und trotzdem hast du meine kleine Tochter sterben lassen. Als sie dich am meisten brauchte, hast du sie allein gelassen.
Ich habe sie nie allein gelassen.
Wenn du der bist, der du behauptest zu sein, wo warst du dann, als ich dich brauchte?
Mein Sohn, wenn du nichts als deinen Schmerz siehst, hast du mich aus deinen Augen verloren.
Genau, vielen Dank dafür schon mal.
Danke, jetzt weiß ich auch mal, was ich
genau.
Kann ich auch mal ein Gegensatz essen.
So im Nachhinein, Hille, wie fandst du denn jetzt den Film? Oder was fandst du denn gut an dem Film?
Nein, ich hab ja auch das Buch gelesen. Vor 10 Jahren dann scheinbar.
Ja.
Und fand das Buch schon gut. Und das fand ich jetzt beim Film auch schön, dass meines Erachtens, so wie ich das Buch noch in Erinnerung hatte, das Buch gut umgesetzt war. Mhm. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Und damals das Buch, als es rauskam, das hat ja auch die Christenheit oder zumindest einen Teil der Christenheit beschäftigt, weil es einfach so ein ganz anderes Gottesbild zeichnet. Mhm. Erstmal Gott, der Vater, als Frau dargestellt. In dem Falle, weil er ja ein problematisches Verhältnis mit seinem Vater hatte. Und einfach so dieses der liebende Gott zu Ende gedacht.
Dennis, was hat dir gut gefallen am Film?
Ich fand es total bewegend. Es gibt eine Szene, wo Mac dann Gott auch anklagt und fragt, wie konnte er das überhaupt zulassen, auch dass sein Sohn stirbt und so. Und dann zeigt...
Seine Tochter, oder?
Nee, also dass der Gott anklagt, wie konnte zulassen, dass er seinen Sohn Jesus sterben lässt. Das ist ja wohl auch total bestialisch. Und dann entblößt Gott so die Handgelenke, also die Mama in dem Fall. Und du siehst, sie hat genau dieselben Wunden, wie Jesus sie auch hat und wie der Heilige Geist sie auch hat. Und sie auch nochmal gesagt, dieses Geheimnis ist viel tiefer, dass dann stehen Gott auch Tränen in den Augen.
Ich bin nicht der, für den du mich hältst.
Er hat es selbst gesagt. Mein Gott, wieso hast du mich verlassen?
Nein, Mac. Du hast das Geheimnis falsch verstanden. Ja, nicht, dass das, was mein Sohn aus freiem Willen tat, für uns kein großes Opfer war. Liebe hinterlässt immer Spuren. Wir waren zusammen dort. Ich habe ihn nie verlassen. Ich habe dich nie verlassen. Ich habe auch Missy nie verlassen.
Dass da tatsächlich Gott auch gestorben ist am Kreuz und dass es nicht so einfach auseinander zu dividieren ist, was man ja leicht denken kann, wenn Gott als drei Personen dargestellt wird in diesem Film, dass man dann sagen könnte, okay, der Islam hat doch recht, wenn sie sagen, wir glauben an drei Götter, aber die einfach eine faszinierende Einheit bilden und die voneinander wissen und immer miteinander in Kontakt sind und einfach nur drei verschiedene Wesensarten Gottes so darstellen. Das fand ich ganz faszinierend und bewegend, auch nochmal das so zu sehen.
Gibt es irgendwas an dem Film, wo ihr sagen würdet, das sehe ich kritisch oder hat mir nicht so gut gefallen? Also sowohl inhaltlich vielleicht, aber auch vom Film her, keine Ahnung, zu viel amerikanisches Christentum gezeigt oder zu viel Stimmungsmache Musik und keine Ahnung was.
Nee, nicht wirklich. Was ich gut fand, dass die relativ schnell in dieser Hütte ankamen, das hat mir im Buch nicht so gut gefallen. Da gab es so diese, ich habe ja eh ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Kriminalgeschichten. Das sind, glaube ich, die ersten 100 Seiten im Buch, durch die man sich da quälen muss. Und das fand ich am Buch nicht so gut gelungen. Und ich finde, das Buch wird da gut, als er in der Hütte ankommt. Ach so, das hat mir gefallen am Film.
Ja,
Also ich habe jetzt nicht irgendwo, wo so die eine Sache gab, wo ich gesagt habe, das lag mir jetzt völlig quer.
Ich habe überlegt, aber das wird auch nicht aufgelöst, ob der Film stark von der Allversöhnung auch geprägt ist. Wenn Gott die Liebe ist, ist das ja auch nur konsequent zu Ende gedacht, dass es ja dann blöd ist, wenn die einen in der Hölle landen und die anderen im Himmel. Weil zum Beispiel begegnet dann an dem Wochenende Mac sogar seinem verstorbenen Vater und die begegnen sich auf der Wiese und unterhalten sich nochmal und der Vater bittet nochmal seinen Sohn, den er geschlagen hat und gequält hat und der Vater war auch alkoholabhängig, bittet dann seinen Sohn nochmal um Vergebung. Das ist, das fand ich spannend, diese Vorstellung, dass am Ende alles gut wird. Und wo ich aber auch nicht weiß, ob das so ist, auch wenn ich es mir vielleicht eher auch so wünschen würde, dass wir am Ende alle zusammen sind, entdecke ich doch auch viele Stellen in der Bibel, wo es doch klar so eine Trennung gibt, ein Dabeisein und ein Nicht-Dabeisein. Aber spannend.
Würdet ihr sagen, das ist ein missionarischer Film? Wohl, also der vielleicht auch das Ziel impliziert, Leute zum Glauben zu rufen, oder ist es in Anführungszeichen normaler Spielfilm einfach, der halt auf diesem Buch basiert?
Also für einen Spielfilm ist es zumindest so, also es ist kein Popcorn-Kino. Ist schon sehr harte, ernste Kost, die sich auf, finde ich, eine tiefe und wie nennt man das, ehrliche Weise mit einem schwierigen Thema auseinandersetzt. Warum gibt es Leid? Warum gibt es Christen, deren Kinder sterben? Also ich hatte jetzt den Eindruck, dass da nicht irgendwie oberflächlich schnell was beantwortet wird, sondern dass diese Frage wirklich in der Tiefe gestellt wird und bearbeitet wird. Also ich will nicht sagen beantwortet, weil beantwortet ist sie danach noch nicht, aber zumindest wird ernsthaft mit der Frage umgegangen. Das ist so das, was ich ja oft den Eindruck habe, was dann immer so schnell weggewischt wird. Warum lässt Gott Leid zu? Ja, und dann sagt man halt, ja, das sind ja die Menschen, die sich gegenseitig Leid antun.
Ja, ja.
Aber ich finde, das beantwortet die Frage einfach nicht. Und das macht der Film eben nicht.
Und ich glaube auch, dass, also ich habe eben noch gedacht, ob man nicht eher auch als Christ den noch besser sehen kann, aber ich glaube, dass man den genauso gut da auch mit Leuten hingehen kann und das einfach allgemein mal auch darüber reden kann danach, wie das eigentlich mit Gott ist und mit dem Leid und wo er ist und wie er handelt und so. Und also unheimlich spannend und auch herausfordernd. Und von daher kann den, finde ich, jeder gucken, der sich aber auch auf so ein tiefes Thema einlassen möchte. Also es ist tatsächlich jetzt kein Mainstream-Film, wo du danach beschwingt nach Hause gehst oder so.
Und die Chance ist nochmal, dass er Gott einfach anders denkt, finde ich. Sowohl für Christen, die schon lange überzeugte Christen sind, als auch für Leute, die dem Glauben vielleicht eher kritisch gegenüberstehen. Jemand, der jetzt vielleicht noch überhaupt nichts mit Gott zu tun hatte oder mit Glauben zu tun hatte, vermutlich ist es da eher schwierig reinzukommen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht funktioniert er auch für völlig Außenstehende. Mhm. Ich glaube, so aus der amerikanischen Frömmigkeit ist das ja nochmal breiter aufgestellt, einfach, also dass man so einen christlichen Bezug zumindest hat und seine Vorstellungen da hat.
Ich weiß noch, als damals das Buch rausgekommen ist, also ein bisschen weg vom Film mehr zum Inhalt, da gab es auch große Diskussionen so mit dem ersten Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Und dann wird ja hier sehr explizit beschrieben, wie Gott aussieht, also wie Papa aussieht als afroamerikanische Frau, die da Mac rumwirbelt und so und ihn hochnimmt und sich total freut und Jesus, der Zimmermann aus dem Nahen Osten und der asiatische Heilige Geist, der irgendwie nicht so richtig sichtbar ist und dann doch ein bisschen und wo man so durchgucken kann, so halb. Und die Frage wäre, also was ist denn mit dem Gebot? Dürfen wir uns ein Bild von Gott machen? Ist das jetzt, hat jetzt William Paul Young, der Autor, da eine Grenze überschritten oder ist das irgendwie eine gute Art und Weise?
Ja, ich finde immer, die Frage ist ja bei dem Gebot, was ist damit gemeint? Man darf sich kein Bild von Gott machen. Ich behaupte, ein Bild von Gott macht sich jeder. Also jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon, wie Gott ist und vielleicht auch, wie er ihn gerne hätte. Aber bei dem Gebot geht es ja ganz konkret darum, dass ich Gott nicht verdingliche. Also dass ich nicht irgendwie eine Skulptur mache, die ich dann anbete und die ich dann auch wieder ins Regal stellen kann. Sondern immer in dem Wissen, Gott ist noch mehr und Gott ist noch größer als das, was ich mir von ihm vorgestellt hatte. Also ich finde das völlig legitim, Gott so darzustellen und sich auch ein Bild davon zu machen. Und das war ja auch so eine Frage, die ich mich noch erinnere, als das Buch rauskam, darf man jetzt Gott als Afroamerikanerin darstellen? Ist das, wird das Gott gerecht? Hm. Auch da, meine Antwort dazu ist, ja, denke ich, man darf das und man kann das und man kann Gott durchaus so sehen. Ich hatte schon öfter mit Leuten zu tun, die eben ein problematisches Vaterbild hatten, also weil, wie es hier im Buch beschrieben wird, der Vater Alkoholiker war, der Vater nicht für die Kinder da war. Und wenn du so Leuten natürlich sagst, Gott ist wie ein Vater, dann geht bei denen sofort ein rotes Tuch runter. Mhm. Aber auch in dem Film oder auch im Buch wird ja deutlich, dass das kein statisches Bild ist. Mhm. Es gibt ja dann diese Szene, wo sie die Tochter beerdigen und da tritt Gott nicht als die Afroamerikanerin auf, sondern als Mann. Ich glaube, ist ein Mexikaner, ne, war da dargestellt. Mhm,
genau, irgendwie Indio-Mexikaner, ja.
So. Ja, und irgendwie also kam dieser Mensch da rein, hat ihn geweckt und dann fragte, glaube ich, wie war das denn? Matt fragte irgendwie, wer jetzt wäre oder was das wäre. Und das sagte, für das, was wir vorhaben, brauchst du einen Vater jetzt.
Genau.
Ja, und es ist halt eben, also das Buch sagt ja nicht, ne, Gott ist eine Afroamerikanerin, sondern es ist halt eine hilfreiche Darstellung, um Gott näher zu kommen, um ihn vielleicht ein Stück weit besser zu verstehen.
Ja. Und ich glaube auch, dass es in dem Film geht es nicht darum, jetzt alles theologisch, dogmatisch, 1000%ig richtig wiederzugeben, sondern eher so einen seelsorgerlichen Umgang mit der Frage, wieso lässt Gott das Leid zu und wie ist Gott eigentlich und wie handelt er und wie urteilt er auch. Ja, das fand ich auch eine ganz eindrückliche Szene, wo Mac dann auch irgendwann aufgefordert wird von der Weisheit, die tritt dann auch nochmal als Person auf, ist allerdings jetzt nicht göttlich, die ihn nochmal auffordert, doch mal über Gott zu urteilen, ob er alles richtig gemacht hat. Und er dann nochmal seinen Vater, nach seinem Vater gefragt wird, soll der verurteilt werden? Und er sagt, auf jeden Fall. Und dann kriegt er aber nochmal Bilder gezeigt von einem kleinen Jungen, der auch von seinem Vater geschlagen wurde und misshandelt wurde. Und dann fragt die Weisheit ihn nochmal, und wie ist es mit diesem kleinen Jungen? Da sagt er, nein, natürlich nicht. Und dann stellt sich raus, das ist sein Vater gewesen, der von seinem Vater auch schon wieder so misshandelt wurde. Und das so eine Kette quasi ist und wir als Menschen ja auch immer nur eine eingeschränkte Wahrnehmung haben und Gott aber das Ganze sieht und auch die ganze Geschichte jedes einzelnen Menschen kennt. Und letztlich die Aussage ist, wir haben uns kein Urteil über irgendjemanden zu erlauben, sondern das Urteil steht, wenn überhaupt, dann nur Gott zu.
Ich fand im Buch, hab's jetzt nochmal ein bisschen reingelesen, da sagt Mac, er hat sich Gott immer als Gandalf vorgestellt aus Herr der Ringe. So der alte Mann mit dem Rauschebart und den grauen weißen Haaren. Und dann steht auf einmal diese afroamerikanische Frau vor ihm und nimmt ihn hoch und wirbelt ihn da rum. Also ich weiß auch, das war für mich, als ich es gelesen habe, das erste Mal so eindrücklich. Und dass dieses, also dass die einfach ganz anders dargestellt werden, als wir uns das vorstellen. Also es ist natürlich jetzt, ich glaube, wir haben viele die Vorstellung, ja, Gott ist irgendwie so ein alter Mann irgendwie. Er ist zwar gütig und liebevoll, aber trotzdem irgendwie so ein alter Mann.
Und damit haben wir auch schon wieder ein Bild von Gott.
Und damit haben wir schon wieder ein Bild von Gott. Und das und diese, also allein diese erste Szene, wie er alle drei trifft, das durchbricht alles, glaube ich. Also ich meine natürlich jetzt vielleicht nicht von irgendwelchen Asiaten, die sich vielleicht den Heiligen Geist wichtig als Asiate vorstellen oder keine Ahnung. Aber das hat so durchbricht alles. Und das fand ich mit die größte Stärke an dem Buch überhaupt so, dass ich neu herausgefordert werde, irgendwie mein Gottesbild zu überdenken. Und wie ist Gott? Also jetzt nicht nur dabei stehen zu bleiben, wie sieht Gott aus? Weil letzten Endes werden wir das ja eh nie rausfinden können, wie Gott jetzt wirklich aussieht. Aber die dahinterliegende Frage nochmal, wie ist auch Gott? Also Gottes Bild heißt ja eben nicht nur immer, wie sieht Gott aus, sondern wie ist auch Gott, dass da man auch nochmal neu drüber nachdenken muss. Das fand ich so für mich so mit die größte Stärke des Buches.
Ja, und das ist ja letzten Endes auch das, was Jesus gemacht hat, einfach nochmal dem Menschen Gott auf eine andere Weise näher gebracht. Das, was uns so vertraut ist als Christen, Gott als Vater zu sehen, das ist ja durch Jesus, war ja revolutionär und das war ja wahrscheinlich mit dem Grund, warum er ans Kreuz genagelt wurde. Für die Juden im Alten Testament gibt es diese Anrede, Gott als Vater nicht. Die sind stolz darauf, sich Knechte Gottes nennen zu dürfen. Und dann kommt jetzt jemand daher und sagt zu Gott einfach Papa, das zeichnet ja auch ein völlig neues Bild von einem Gott, der anders ist, der liebend ist, der sich liebevoll seinen Geschöpfen zuwendet. Aber ja, für uns in den letzten 2000 Jahren hat sich das Bild halt ein bisschen verfestigt auch und für uns ist das selbstverständlich geworden. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir Gott immer nochmal neu denken, nochmal anders denken, nochmal von der anderen Seite sehen und ihn so ja eben beschreiben und kennenlernen. Die Frage ist jetzt, wie präzise ist so ein Gottesbild? Das ist ja jetzt nicht Jesus, der das geschrieben hat, sondern, wie heißt der,
William Pian. Paul Pian, genau.
Ja. Ja, genau, stellt er Gott gut dar?
Also was ich sagen kann, fand ich, dass er für mich Gott gut dargestellt hat. Also dass irgendwie eine Also auch wie die Trinität, wie die drei miteinander umgehen. also weiß ich, ob das im Film dargestellt wird, als sie das erste Mal essen und irgendwie Mac ist noch im Bad und macht sich dann nochmal frisch, weil er vom ersten Gespräch mit Papa irgendwie noch ganz ergriffen ist und da erstmal kurz sich sammeln muss. Und dann kommt er rein und dann sind irgendwie alle drei am Lachen, weil Jesus hat eine Schüssel mit Reis fallen lassen oder mit der Soße oder so. Und dann sagt Papa, ja, heute gibt es keine Soße, weil Jesus wollte prüfen, ob die Soße hüpfen kann und so. Und die scherzen dann miteinander. Also dieses fand ich also total gut dargestellt. Nochmal dieses, das, also ist ja auch ein großes Thema innerhalb des Buches, gerade am Anfang so die Trinität. Wie kann ich die denken und wie ist die? Und also Mac scheint immer wieder durch, wo er sagt, irgendwie er merkt, da kommt er an Grenzen und gleichzeitig merkt er, das ist total gut, dass es 3 in 1 ist. Mhm. Und ist auch total wichtig, also Gott sagt es auch, das ist total wichtig, dass sie eben diese Trinität haben, dass es eben unter ihnen die Liebe gibt und nur weil es schon in Gott Liebe gibt und Gott die Liebe ist, können sich auch die Menschen lieben und können die Menschen Gott lieben. Also das fand ich eine sehr gute Darstellung. Natürlich ist es, Trinität ist so ein Begriff, vielleicht könnte man da extra Folge machen, so fromm und frei. Trinität, wie kann ich die denken, was ist das? Aber ich finde das zumindest in dem Buch einen guten Ansatz, den so zu denken, ja. Weiß ich, wie das im Film dargestellt wird, ob es da auch so ein...
Und der Schüssel kommt auch vor, ne? Irgendwie, dass er was fallen lässt, ja, genau. Also es ist eigentlich ähnlich.
Genau, oder dass er mit Jesus unterwegs war und dann kommen sie zurück und dann sieht er im Haus, treffen sie Gott und den Heiligen Geist, also Papa und den Heiligen Geist an, wie sie gerade tanzen und Musik hören und so und da einfach auch so eine innige, liebevolle Beziehung unter den dreien einfach ist. So eine ganz feste Verbindung, die wird schon deutlich und das fand ich auch wirklich gut, das so darzustellen. Also war, nee, es war gut dargestellt auch.
Ich habe so hinterher gedacht, wenn das stimmt, dass Gott die Liebe ist, und das hatte ja Jay schon gesagt, ne, dass die Liebe nicht nur eine Charaktereigenschaft Gottes ist, sondern dass Gott die Liebe ist, so wie es ja auch im ersten Johannesbrief steht, dann ist das diese... Naja, Tatsache halt konsequent zu Ende gedacht. Ein Gott, der seine Geschöpfe liebt, der den Überblick hat, der das nicht nur von mir aus denkt, das finde ich ist ja auch die Stärke wieder da dran. Ich meine, so dieser Impuls, wenn man sowas mitkriegt, da läuft einer durch den Wald, der schnappt sich kleine Mädchen und bringt sie um auf bestialische Weise, ist ja, den müsste man irgendwie nackig durchs Dorf treiben und dann aufhängen oder so. Ne? Das ist ja so dieser animalische Impuls, der in uns drin steckt und den man dann oft hat. Aber das macht ja eben die William Paul Young auch, das nochmal aus Sicht des Täters dann auch zu denken und sagen, ja, der hat auch seine Geschichte.
Auch wenn dieser Gedanke schon auch schmerzlich ist, so, ja, ne? Finde ich auch. Es geht dann auch irgendwann darum, dass er dem Täter auch vergibt, aber nicht in dem Sinne, also dass er das für sich loslässt, darum geht es, glaube ich, mehr, weil Gott auch nicht mehr das verlangt, dass er jetzt anfangen muss, diesen Täter zu lieben oder so, oder ihn mit Gottes Augen zu sehen, aber dass er für sich das loslässt und da auch Befreiung erlebt durch die Vergebung. Das fand ich auch ja, wirklich gut.
Was mir nochmal so aufgefallen ist, der William Paul Young macht im Buch immer am Anfang des Kapitels so ein Zitat oder so von anderen Menschen und da macht er über dem, die ziemlich am Anfang, als Mac in der Hütte ist, da kommt das Zitat von Jacques Ellul oder keine Ahnung, da heißt es, worin auch immer Gottes Macht bestehen mag, der erste Aspekt Gottes ist niemals der des absoluten Herrn, des Allmächtigen. Vielmehr ist es jener Gott, der sich auf unsere menschliche Ebene begibt und sich Grenzen auferlegt. Also das Momek das auch nochmal so sagt, er dachte immer Gott so, ja, der ist der große, allmächtige Herr. Und, aber es nochmal deutlich wird, Gott ist eben die Liebe und er lässt sich auf uns Menschen ein.
Das und er lässt sich sogar darauf ein, sich von uns richten zu lassen.
Genau. In diesem Sinne,
ja. Ja.
Und du bist?
Ich bin die Weisheit. Verstehst du, wieso du hier bist?
Nicht so richtig.
Heute ist ein wichtiger Tag. Mit ernsten Konsequenzen. Du bist hier wegen des Gerichts.
Das Gericht. Es hieß, ich sei nicht tot.
Bist du auch nicht.
Was soll das dann?
Komm. Setz dich.
Richte über mich von da oben aus.
Über dich?
Mhm.
Aber du stehst gar nicht vor Gericht. Heute bist du der Richter.
Also das fand ich, das ist, wenn man dahin kommt, eben Gott nicht zu denken, ja, Gott ist einfach, ich glaube, Mac sagt es auch an einer Stelle, er dachte, oder nee, ich glaube, Papa selbst sagt das. Ihr Menschen denkt immer, Gott ist einer, der einfach besser rechnen, besser malen, besser Sport treiben kann als Menschen. Also quasi die Menschen, der Mensch in Perfektion, das ist Gott. Aber er sagt, das bin ich nicht. Ich bin der ich bin. Und ich bin die Liebe, weil ich schon in mir drei bin. Und wir schon untereinander die engste Beziehung haben. Das bin ich. Und nicht das, was ihr Menschen denkt, dass ich wäre einfach nur ein erhöhter Mensch. Das fand ich, also da irgendwie hinzukommen, das, glaube ich, macht schon mal einen mit einem ganz viel, mit dem Gottesbild.
Ich finde auch diese Tatsache, dass Gott eben nicht so ein Herrscher ist, das macht seine wirkliche Größe aus. Weil jede Autorität muss sich irgendwie rechtfertigen. Also wenn ich jetzt Lehrer bin, vor einer Klasse stehe, muss ich meine Autorität zur Geltung bringen, auf die eine oder andere Weise, wenn ich nicht will, dass alle über Tische und Bänke hüpfen. Wenn ich ein General bin, muss ich auch meinen untergebenen Soldaten, dann muss ich gewisse Sachen kann ich nicht durchgehen lassen. Muss ich autoritär sein, wenn ich ein staatlicher Herrscher bin. Also jede Form von menschlicher Autorität braucht eben auch diese Machtdemonstration. Aber Gott hat in seinem Wesen einfach diese Macht verankert, diese Größe. Er braucht die nicht demonstrieren. Er ist immer noch Gott. Und wenn ich mich hinstelle, ey Gott, du bist ein Arschloch, dann würde das Menschen natürlich, der müsste sich dagegen verteidigen. Aber an Gottes Wesen ändert sich nichts. Ne? Er ist immer noch Gott. Er ist immer noch der, der mit einem Wort die Welt erschaffen kann und auch wieder vernichten, wenn er möchte. Also das ändert an seiner Größe nichts. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er sich ganz klein machen kann und immer noch Gott sein kann.
Ja. Ja, und aus Liebe zu uns legt er sich, glaube ich, auch, lässt er sich auf Beschränkungen und Begrenzungen ein, so, ne?
Ja.
Wie man das an Jesus auch gesehen hat.
Kommt ja auch davor, ne? Ja. Fragen ihn, oder Mac fragt ihn, warum müssen wir uns überhaupt unterhalten? Du weißt doch eh, was ich antworte. Und er sagt ja dann, oder sie. Also sie sagt ja dann, dass es ja einfach eine Form von Höflichkeit auch ist. Ne? Nicht, das alles schon vorher zu wissen, sondern er sich da eben zurücknimmt und nicht die Antwort schon weiß, weil sonst gar kein Dialog möglich wäre.
Also mir kam damals schon beim Lesen des Buches die Frage, da hatte ich noch kein Kind. Das hat sich inzwischen geändert, bei euch anderen auch. Also werde ich nur durch das Anschauen des Filmes oder durch Lesen des Buches, meint ihr, dass ich da eine andere Sicht bekomme auf das Leid, das mir zugefügt wird oder anderen Menschen und die Antwort oder die Frage, warum Gott das zulässt? Also kann so ein Film, ein Buch wirklich helfen? Oder gehe ich vielleicht, also ich also im Buch wird immer davon geredet, dass die große Traurigkeit hat sich über Mac gelegt an diesem Tag, als seine Tochter verschwunden ist oder es dann ein paar Tage später das Kleid gefunden wird, das blutverschmierte. Und seitdem kommt die große Traurigkeit, die ist immer da, die wird trifft ihn immer wieder nachts mit irgendwelchen Albträumen den Tag über, wenn er irgendwie sich an Missy erinnert, an seine Tochter, kommt die große Traurigkeit. Und ich frage mich, also wie, ob mir diese Gedanken, die in dem Buch, in dem Film gemacht werden zum Thema Leid und wie gehe ich damit um, ob mir die schon helfen können, falls es mal so weit kommen sollte, dass mir auch so was Schlimmes passiert, was ich natürlich nicht hoffe und wovon ich jetzt im Moment auch gar nicht ausgehen will. Aber kann das helfen?
Mein Leid wird es ja in wahrscheinlich jedem Leben in irgendeiner Form mal geben, dass das nicht gleich so krass sein muss, dass dein Kind stirbt. Mhm. Ja, das dürfen wir hoffen. Ich glaube, um auf deine Frage zu kommen, es kommt darauf an, wo du herkommst. Also was dein Gottesbild bisher ist. Wenn Gott der ist, der gefälligst dafür zu sorgen hat, dass es mir gut geht, dass ich ein gutes Leben zu führen habe, und er lässt dann Leid zu, und ich habe möglicherweise noch die Vorstellung, ich habe da irgendwas falsch gemacht, ich habe nicht genug gebetet, war nicht genug im Gottesdienst oder war auf zu vielen fragwürdigen Seiten im Darknet, weil es kann erstmal dein Gottesbild zurechtrücken. Mhm. Ob es jetzt das Leid einfacher macht? Also,
Ja, was heißt zurechtrücken? Ich glaube auch, dass viele sich dann da deswegen vom Glauben abwenden, weil sie denken, hey, das funktioniert ja so nicht mit Gott. Also eigentlich habe ich gedacht, ich habe einen Gott, der auf mich aufpasst, der auf meine Kinder aufpasst, der meine Frau beschützt, und jetzt auf einmal passiert sowas. Wieso lässt er das zu? Und ich glaube, dass da auch viele dann sich deswegen wegen so einer Leiterfahrung vom Glauben abwenden, weil sie denken, ey, das kann doch nicht sein. Wenn er die Liebe ist, wieso lässt er das dann zu? Ob dieser Film dann hilft, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich finde auch, das ist so das Schrecklichste, was ich mir als Mensch vorstellen kann, dass mein Kind entführt und ermordet wird oder so. Und ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde, was ich da. Ich würde, glaube ich, schon auch Gott Vorwürfe machen. Ich glaube aber, ich finde das so toll, wie Gott Mac an die Hand nimmt und so ein Wochenende begleitet. Und ich glaube, dass es schon helfen kann, sich darauf einzulassen. Und trotzdem bleibt der Verlust ja da. Also ich finde es faszinierend, was für eine Wandlung dann Mac auch durchmacht, als er wieder zu Hause ist. Ist er irgendwie völlig verändert, weil er das ein Stück weit Gott abgeben konnte, was da passiert ist. Und ist auf einmal wieder ein richtiger Papa, auch für seine anderen Kinder. Das würde ich mir wünschen, dass Gott das so macht. Und ich fand das faszinierend in dem Interview mit Jay, der von seinem erzählt hat von dem plötzlichen Kindstod eines seiner Kinder, der gesagt hat, in dem Moment hat er sich besonders geborgen bei Gott gefühlt und noch nie so umsorgt und so geliebt. Das fand ich unheimlich eine faszinierende Aussage. Mal gucken, vielleicht ist da Gott dann ja besonders nah bei einem, aber trotzdem will ich jetzt nicht das ausprobieren.
Ich glaube, man kann sich aber auch auf diese Leitsituation nicht wirklich vorbereiten. Ja. Also, dass man irgendwie sagt, ich lese jetzt immer in der Bibel, ich mag dies und das, und dann wird mir es, wenn mir irgendwann mal was passiert, dann werde ich aufgefangen sein. Vielleicht ist es sogar umgekehrt, ne, dass wenn ich einen vermeintlich festen Glauben habe, in guten Zeiten, dass der dann erschüttert wird, und wenn ich schwachen Glauben habe oder viele Fragen, viele Zweifel habe, dass ich dann trotzdem die Erfahrung machen oder vielleicht auch gerade dann die Erfahrung machen kann, dass ich mich geborgen weiß.
Also sagt Mac auch in dem Buch, ganz am Anfang, im ersten Gespräch mit Papa, kommt es, glaube ich, 2-3 Mal durch, dass er irgendwie, also dass er vieles immer noch nicht versteht und immer noch Fragen hat an Gott. Und stehen, glaube ich, drin. Und trotzdem merkte Mac, dass er hier unglaublich geborgen war und angenommen und sicher und ein Stück weit zu Hause war. Mhm. Das Buch hat ja auch vielen geholfen. Also das hat man dann immer wieder gehört oder Rezensenten gelesen oder Stimmen gehört oder im Internet gelesen, was wir gesagt haben. Mir hat das Buch unglaublich viel geholfen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht und habe auch mit Gott gehadert oder ihn angeklagt. Und dieses Buch hat mir total geholfen. Das war nicht die gleiche Situation, wie dass mein Kind verschwunden ist, irgendwas anderes. Und mir hat das Buch total viel geholfen. Dass da Gott also Gott wieder in mein Leben zu lassen oder ihn an mich ranzulassen und mich in ihm geborgen zu wissen, fühlen oder so ähnlich. Geborgen zu fühlen wissen? Ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja.
Geborgen gewissen.
Geborgen gewissen, genau.
Gewiss geborgen.
Gewiss, genau.
Im Gewissen.
Also dass da, obwohl es keine, obwohl es nicht die Bibel ist, die Hütte da doch irgendwie oder die Worte da irgendwie auch eine Kraft haben. Und ich glaube, da auch Gott viel durchspricht und da auch zur Sprache kommt.
Und es ist ja eine Gotteserfahrung auch wirklich dahinter. Der William Paul Young, der hat ja auch einiges durchgemacht und von seiner Biografie her. Und daraus ist ja dann diese Geschichte entstanden und letzten Endes dieses Buch. Also es ist ja nichts, was jemand irgendwie am runden Tisch entwickelt hat, sondern er hat ja wirklich auch diese Erfahrungen gemacht und hat sich diese Gedanken gemacht und hat Gott so erfahren und ist ihm so begegnet.
Ja.
Ich habe ja noch ein Buch gelesen, das Buch zum Buch quasi.
Oh. Das Buch zum Buch, okay.
Ja. Und zwar...
ist das auch als Film?
Ist noch nicht verfilmt, kommt aber bestimmt hin. Und zwar veröffentlicht bei CLV, Christlicher Literaturvertrieb. Oh, Dennis fasst sich an den Kopf.
Nein, ich habe mir den Schlaf aus den Augen gerieben.
Ach so.
Es ist ja noch früh. Hm,
ja, ja, ja. Aber das ist so aus der Ecke der Mana. So eine Mana-Literatur.
Mana, meinst du?
Mana, so. Wie Mahn vor so. Solchen Büchern. Abmahnung. Und wie schlimm das ist und wie schief er doch da liegt. Und was mich geärgert hat an diesem Buch zum Buch, ist, also erstens mal fängt er mit der Geschichte von dem Autor an und was für ein kaputtener Typ das, kaputter Typ das ist, ja. Und also er beschreibt das quasi sehr sachlich, aber das ist quasi das erste Kapitel damit, wo das Buch fängt und naja, was er so im Subtext mitvermittelt ist, guck mal, was für ein kaputter Vogel dieses Buch geschrieben hat.
Mhm.
Ja. Und dann macht er so weiter und nimmt quasi alles haargenau auseinander und die Bibel sagt doch ganz klar, dass es so und so ist und nicht wie er es hier beschreibt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat in diesem ganzen Buch eigentlich nur beschrieben, ich habe es aber auch nur quer gelesen, wie schlecht dieses Buch ist und die Theologie, die dahinter steckt und das Gottesbild dahinter ist. Das Erste, was mich ärgert, ist, er bietet keine Alternative an auf diese Frage nach dem Leid und keine Antwort dazu, sondern es wird nur was anderes schlecht gemacht. Und sein Argument ist, dass halt der liebende Gott, dass das ja auch nur eine Seite von Gott ist und dass es zu einseitig dargestellt ist. Ist das so?
Dennis hat es ja schon gesagt, es ist ja vor allem irgendwie ein seelsorgerliches Buch. Und es ist keine Christologie oder kein dogmatisches irgendwie Lehrbuch, sondern es ist ja ein Roman und wo der Autor auch seine eigenen Erfahrungen mit reinbringt, ne? Und
ja, stimmt, aber auch im seelsorgerlichen Buch kann ich ja auch nicht sagen, also was weiß ich, wenn jetzt
Jesus ist gar nicht gestorben, sondern er wurde.
Ja, oder auch so, ich, wenn jetzt Gott so wäre, dass der sagen würde, jeder, der nicht konfirmiert ist, kommt in die Hölle, dann könnte ich ja auch nicht in einem seelsorgerlichen Buch oder einer Geschichte das Gegenteil behaupten, wenn es so wäre.
Ja, aber mit dem Buch wird ja eine, oder versucht eine Antwort oder Aspekte drauf zu geben auf die Frage, wie ist Gott und warum lässt er manche Dinge geschehen? Und damit beschäftigt sich das ganze Buch von vorne bis hinten. Und William Paul Young hat für sich so eine Antwort gefunden und hat die niedergeschrieben. Das heißt ja nicht, dass die für alle Zeiten und in Stein gemeißelt für uns alle gelten muss. Also es gibt ja andere Leute, die Gott vielleicht in Leitsituationen anders erfahren haben. Nicht so, sondern die vielleicht das Buch Hiob aus der Bibel gelesen haben und gesagt haben, das hat mir total viel gebracht. Oder die vielleicht sich nochmal die Kreuzigungsgeschichten durchlesen und merken, Gott leidet selbst und er steht mir bei, auch in meinem Leid. Oder durch Begegnungen mit Christen da getragen werden und wieder zurück ins Leben finden. Oder vielleicht wirklich durch die Begegnung mit demjenigen, der mir Leid angetan hat, da eine Aussöhnung mit der, mit, zumindest mit der Vergangenheit stattfindet. Vielleicht nicht mit dem Täter, aber zumindest mit der Vergangenheit und ich wieder in die Zukunft blicken kann. Also es ist ja, für mich ist es eine Möglichkeit, wie, oder eine Antwort, wie ich mit Leid umgehen kann, das mir widerfährt. Und nicht die Möglichkeit.
Ja. Und ich finde, für mich ist, wenn ich mir die Bibel angucke und so, dann auch nochmal überlege, was Gott alles getan hat, um uns Menschen nahe zu sein, um mit uns in Beziehung zu stehen, dann ist sein grundlegendes Motiv natürlich die Liebe. Und ich glaube auch, aber das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass er da auch dann teilweise auch mal auf seine Allmacht verzichtet oder auf seine, was auch immer, gearteten Vorlieben oder so. Also, dass es ihm einfach darum geht, mit uns in Beziehung zu leben und dass ihm das ganz wichtig ist und dann auch natürlich uns auch zu zeigen, wie unser Leben auch gelingt und uns darauf hinzuweisen, was gut für uns ist und was nicht. Aber dass er doch der ist, der uns grundsätzlich lieb hat, wie uns sonst keiner lieb hat.
Und der uns immer zugewandt bleibt.
Ja.
Egal, was wir machen, egal jetzt im Alten Testament, was das Volk Israel gemacht hat, er immer der zugewandte Gott bleibt. Und immer noch die Beziehung aufrechterhalten möchte.
Ja.
Auch wenn die sich von ihm abwenden und sagen, mit Gott wollen wir gerade nichts zu tun haben und hier den Baalskult finden wir eigentlich gerade viel cooler und so, weil der weiß ja, wie es geht mit Fruchtbarkeit und das wächst und so, deswegen wenden wir uns jetzt dem zu. Und Gott aber trotzdem immer der bleibt, der sagt, ich bleib bei meinen Menschen und ich bleib denen zugewandt und ich wende mein Angesicht nicht von denen ab, sondern ich bleib an denen dran. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Deswegen da zu sagen, wie du, Hille, gesagt hast in dem Buch, da ist die Liebe nur ein Aspekt, ist ja vielleicht dann auch falsch.
Man darf ja dann zurück
in der Bibel stehen. Man darf ja dann auch zurück kritisieren.
Also ich sehe diesen roten Faden auch in der Bibel. Diese Zugewandtheit Gottes, diese Liebe, das sehe ich auch nicht erst seit Jesus und ich bin auch nicht der Überzeugung, wie es in Christ Alone, in diesem einen Lied heißt, dass Gottes Zorn am Kreuz ein Ende fand, sondern dass diese Zugewandtheit schon viel früher, also eigentlich schon mit der Schöpfung, mit dem brennenden Dornbusch, mit dem Yahweh im Alten Testament verankert ist und eben sich durchzieht bis Jesus, bis heute, den kann ich auch entdecken, den roten Faden.
Ja, also ihr beiden, ihr würdet den Film empfehlen.
Ja, guckt ihn euch an. Ich fand ihn wirklich richtig gut und ich fand ihn auch nochmal für meine persönliche Gottesbeziehung auch nochmal ein Stück weit hilfreich. So einfach auch nochmal zu wissen, okay, in diesem Gott kann ich mich bergen, in dieser Liebe darf ich, poetisch gesprochen, baden und da einfach nah bei ihm sein.
Hört, hört. Ich weiß nicht genau, in welchen Kinos er rauskommen wird, aber ist glaube ich, jetzt keine kleine Produktionsfirma gewesen, die den Film gemacht hat, glaube ich.
Nee.
Das war schon irgendwie...
Das steht in der Pressemappe. Und reicht doch mal Concorde.
Concorde Filmverleih.
Ja, das ist der deutsche Vertrieb oder der europäische, aber die Produktionsfirma heißt nicht...
Anders lohnt sich. Also das ist ja, es geht ja auch um unsere persönliche Meinung.
Jetzt muss ich sagen, es lohnt sich, genau, zu gucken. Summit Entertainment, die sind schon eine große Produktionsfirma.
Ja?
Ja. Also Summit, wenn ihr das seht, das sind so Berge, die im Vorspann dann immer kommen, da irgendwie gezeichnet werden. Genau. Gut, wir sind ziemlich am Ende unserer Sendung und wir haben noch eine Überraschung für euch, liebe Hörerschaft.
Überraschung!
Also, Dennis und Hille können diesen Film empfehlen. Und ihr dürft euch den angucken bei einem Kino bei euch in der Nähe. Der wird nicht nur so in Kulturkinos laufen, sondern auch in den richtig großen Kinos. Große Produktionsfirma, die dahinter steckt und großer Vertrieb hier in Deutschland. Ab 6. April läuft der in den Kinos, kurz vor Ostern. Natürlich schön drapiert im Kinojahr, passend den christlichen Film kurz vor Ostern starten zu lassen, aber ist nicht unser Ding.
Im Kirchenjahr meinst du?
Genau. Ja. Die haben das Kino und das Kirchenjahr aufeinander gelegt.
Das ist alles so durchdacht.
Das fängt ja auch beides mit K an.
Das ist, da meint man manchmal, da sitzen Leute, die sich Gedanken machen.
Das
wie auch sein. Immer.
Wie auch immer. Wir haben noch was für euch, nämlich einmal zwei Kinotickets für die Hütte. Und Hille, noch etwas Besonderes dazu?
Ja, ein Die Hütte Meditationskalender an 365 Tagen im Jahr die Liebe Gottes entdecken.
Sehr schön, genau. Also wenn ihr diese Tickets gewinnen wollt, einer von euch kann zwei Kinotickets gewinnen. Wie geht das, Dennis?
Wir machen ein Preisausschreiben. Eine Facebook-Umfrage. Und zwar wird es ihr müsst eine Frage beantworten.
Man kann keine Umfragen, das geht nicht nur bei Facebook.
Wir haben das umgestellt, wir machen es auf die Webseite. Wir machen es auf der Webseite, dann kommen auch mehr Leute auf die Webseite.
Ja,
also es gibt eine Frage auf der Webseite, die ihr beantworten müsst, die unheimlich schwer ist. Wir haben uns da lange Gedanken drüber gemacht, ob ihr da drauf kommt. Aber die Frage ist, wie heißt der Film, der sich um ein Wochenende mit Gott dreht? Heißt er A, Die Hütte, B, Die Schabracke oder C,
Nilpferd.
Nilpferd. Alle Teilnehmer an diesem Gewinnspiel können gewinnen, egal was für eine Antwort ihr klickt. Und der wird die Losfee spielen und dann
wer
werden...
Du musst jetzt erklären, wer ist.
Dürfen wir den Namen überhaupt verwenden?
Ich piep ihn aus.
Okay. Ist der Sohn von Hille. Und der wird ganz als natürliches Wesen einfach entscheiden, wer später gewonnen hat, indem alle möglichen Zettel vor ihm aufgereiht werden und wo er zupackt und es auf den Boden fallen lässt, der hat gewonnen.
Genau, der entdeckt gerade die Schwerkraft und den Zettel, den er runterschmeißt, der ist der Gewinner, ja.
Schön. Ja, also wenn ihr Kinotickets haben wollt, dann macht mit beim Gewinnspiel auf unserer Homepage frommundfrei.net.
/Gewinnspiel.
Sehr schön. Und genau, ist eine Woche freigeschaltet, das Gewinnspiel.
Genau, ab 2. April bis 9. April.
Genau, und da könnt ihr gewinnen und euch dann den Film im Kino anschauen und danach ja gerne nochmal bei uns auf der Homepage oder bei Facebook Kommentare dazu abgeben. Auch jetzt schon gerne, wenn ihr das Buch gelesen habt, da noch was loswerden wollt. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dem Film. Schöne Ostern, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Und bis zum nächsten Mal bei Fromm und Frei, dann auch wieder mit der berühmten Suche nach einem Untertitel.
Oh ja. Fromm und frei, ein Wochenende mit Gott.
Tschüss.
Tschüss.
Adios.
Abschlussritual.
Dennis, hast du was vorbereitet?
Ja, natürlich. Fromm und frei.
Fromm
und
frei.
Tschüss.
Man darf danach nichts mehr sagen. Das ist der Sinn von dem Abschlussritual.
Also, jetzt müssen wir es nochmal machen.
Oh, Dennis. Ich hab Krampf.
Ah! Wir gehen wieder. Also Abschlussritual und wird nichts mehr gesagt.
Genau. Das war
fromm
und
frei. Gemacht, Dennis.